DW Menschen und Märkte.
Russlands Importstopp für Obst und Gemüse und die Folgen für europäische Bauern. Außerdem, in Köln hat die weltgrößte Computerspielmesse begonnen und wie Autohersteller beim Spritverbrauch mogeln. Das und mehr im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Herzlich willkommen. Das Importverbot, das Russland gegen Obst und Gemüse aus der Europäischen Union verhängt hat, stellt für viele Bauern ein Problem dar. Wenn all die Waren, die für Russland bestimmt waren, jetzt in den Ländern der EU auf den Markt kommen, macht das Überangebot die Preise kaputt. Was also tun? Vernichten? Dann lieber verschenken, sagten sich einige Bauern in Holland. Ludger Kaczmierczak berichtet.
Einmal in der Woche verteilt die Fuzo-Bank in Marsleuß Lebensmittelpakete an hilfsbedürftige Familien. Wir sind daher für jede Unterstützung aus der Bevölkerung dankbar, sagt Joke Katz, eine ehrenamtliche Mitarbeiterin der gemeinnützigen Einrichtung. Vor ein paar Tagen durfte sie sich über eine ungewöhnliche Spende freuen, eine ungewöhnlich große.
Wir haben afgelopen Freitag auf eens 32 Bakken.
Wir haben letzten Freitag in Marsleuß auf einmal 32 Kisten Tomaten bekommen und frischen Chicorée von 1A-Qualität. Wir konnten das zum Glück gleich an die Bedürftigen weiterleiten, weil wir freitags die Lebensmittel ausgeben. Und weil es so viel war, haben wir noch ein paar Rezepte dazugelegt, um zu zeigen, dies und jenes kann man alles aus Tomaten machen. Hollands Obst- und Gemüsebauern verschenken ihre Produkte derzeit lieber an Hilfsbedürftige, als sie auf den Markt zu bringen. Ein Großteil ihrer Waren war für Russland bestimmt. Kämen die Tomaten, Gurken und Paprika nach dem von Moskau verhängten Importverbot nun in den heimischen Handel, würden die Preise wegen des Überangebots dramatisch fallen. Hans de Boer vom niederländischen Unternehmerverband hofft daher auf Unterstützung der Regierung in Den Haag.
Wir sagen nu van Hores Kabinett, ga ons helpen in Brüssel.
Wir sagen, liebes Kabinett, helft uns in Brüssel, damit wir bestimmte Produkte ganz vom Markt nehmen können. Was für Russland bestimmt war, muss jetzt eigentlich vernichtet werden, damit es nicht zu einem Preisverfall kommt.
Preisbederf in der Rest von der Ökonomie nicht an der Orde ist.
Sharon Dijksma, die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, reagiert sehr zurückhaltend auf diese Forderung. Sicher ist für sie nur, dass es in dieser Frage keine nationalen Alleingänge geben wird.
Wir
müssen gemeinsam mit den anderen Ländern besprechen, ob so ein Schritt vernünftig ist. Denn jeder Eingriff in den Markt hat Konsequenzen, sodass wir abwägen müssen, was am klügsten ist. Solange keine Entscheidung gefallen ist, machen die niederländischen Züchter verstärkt Werbung für ihre Früchte und ihr Gemüse, um die Nachfrage zu stimulieren. Sie haben ein Logo mit den Nationalfarben und dem Slogan "Zusammen stark" entworfen, das dem Kunden signalisieren soll: Dies ist beste Ware aus der Heimat, esst bitte mehr davon, sonst müssen wir sie wegschmeißen. So preisen derzeit auch die Belgier ihre Birnen an und die Polen ihre Äpfel, die für den russischen Markt bestimmt waren. Eine Parole dort lautet: An apple a day keeps Putin away. Bevor die Ware endgültig vernichtet wird, so Joke Katz, sollten die Bauern auf jeden Fall an Einrichtungen wie die Tafel in Marsleuß denken. Gemüse zu züchten, um es wegzuwerfen, kann nicht die Lösung sein. Wenn es bei uns landet, erfüllt es wenigstens noch einen guten Zweck.
Aus Den Haag berichtete Ludger Kaczmierczak. Mit Computerspielen wird inzwischen mehr Geld verdient als mit Kinofilmen. Und auch die Produktionskosten haben inzwischen Hollywood-Niveau. Bis zu 100 Millionen Dollar kostet die Entwicklung mancher Games. Köln ist nun für einige Tage das Zentrum der Spielewelt. Hier hat heute die weltgrößte Computerspielmesse Gamescom begonnen. Martin Schütz berichtet.
Die Gamescom ist die weltweit wichtigste Messe für Computer- und Videospiele. Deswegen strömen die Fans nach Köln. Hier können sie alle Neuheiten spielen und testen. Die Hersteller präsentieren ihre neuen Top-Spiele auf Flächen von bis zu 10.000 Quadratmetern, verwandeln die Hallen in riesige virtuelle Spielplätze und bauen gigantische Installationen auf.
Zu fragen, warum wir kämpfen.
Auf riesigen Leinwänden kämpfen virtuelle Monster gegeneinander oder die Weltstars des Fußballs schießen Traumtore. Maximilian Schenk vom Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware BIU freut sich auf die Neuheiten, deren Entwicklung pro Spiel bis zu 100 Millionen Dollar verschlungen hat.
Wir werden fantastische teilweise bombastische Spielewelten sehen, die jetzt auf der neuen Konsolengeneration möglich ist. Wir werden vor allem viele Spiele sehen mit einer noch intensiveren, dichteren, komplexeren Geschichte, die da erzählt wird, als das in der Vergangenheit möglich war. Auch das hat ein Stück weit mit höherer Rechenleistung auf den Konsolen zu tun.
Zum Beispiel werden bei Sportspielen die Bewegungen der Athleten noch realistischer umgesetzt. Die Controller, mit denen sie gesteuert werden, geben den Spielern exakte Rückmeldungen. Bei einem Foul vibrieren die Geräte zum Beispiel deutlich stärker. Und diese neuen Spiele können Gamer auch auf anderen Geräten nutzen. Das ist der Trend auf der diesjährigen Gamescom, sagt Maximilian Schenk.
Wir werden weitere Facetten sehen des sogenannten Cross-Plattform-Spielens. Das heißt, dass Sie auf Ihrem Smartphone mit Ihrem Freund, der am PC spielt, und mit Ihrer Freundin, die an der Konsole spielt, jeder an einem unterschiedlichen Ort, dass Sie alle drei sich in einem Spiel treffen und miteinander oder gegeneinander spielen können.
Aber bis die Fans die Spiele an Konsolen oder Computern testen können, brauchen sie viel Geduld, glaubt Martin Lorbeer. Er ist für den Branchenriesen EA auf der Gamescom und erwartet lange Warteschlangen.
Wir rechnen natürlich mit einem ganz großen Ansturm, weil die Messe ja jetzt schon auch ausverkauft ist im Vorverkauf. Das heißt, man muss schon an der einen oder anderen Stelle mit Wartezeiten rechnen. Und je nach Tageszeit, wann man ankommt, kann es schon durchaus mehrere Stunden dauern.
Heute dürfen nur Fachbesucher die Messe in Köln besuchen. Ab morgen gehen die Tore für das Publikum auf. Die Veranstalter erwarten bis zu 350.000 Besucher. Das wäre ein neuer Rekord. Aus über 40 Ländern präsentieren fast 700 Aussteller neue Spiele und Geräte. So viele waren noch nie in Köln.
Martin Schütz von der Gamescom in Köln. Computerspiele sind weltweit populär, auch in afrikanischen Ländern. In Kenia etwa wird vor allem auf Handys gespielt, PC- oder Konsolengames sind selten. Lokale Entwickler programmieren Spiele, in denen es um Malaria-Mücken oder Matatus geht, so heißen die Sammeltaxis in Kenia. Viel Geld verdienen sie damit noch nicht, doch sie hoffen, dass sich das bald ändert. Aus Nairobi, Linda Staub.
Ein Matatu brettert eine schnurgerade Straße entlang. Der weiße Minibus mit den knallgelben Streifen rast an Haltestellen vorbei und sackt Geld ein.
This is so cool. You have to dodge all the obstacles. Like the lorry, the motorcycle guy and all the cars.
Cool, sagt die 11-jährige Kanini. Da muss man diesen ganzen Hindernissen ausweichen. Lastwagen, Motorrädern, alten Autos. Von hinten taucht plötzlich ein anderer Minibus auf. Pechschwarz, die Konkurrenz. Ein übler Crash. Game over. Das Rennspiel vor der Kulisse von Nairobi heißt Ma3 Racer, was so viel bedeutet wie Matatu-Rennen. Wir dachten, das ist eine ziemlich coole Idee. Die Matatus hier fahren ohnehin wie die Henker. Darüber sollten wir etwas machen. Und das haben wir dann auch. Moaura Kikore ist Mitgründer von Planet Wreckers, der Firma, die eine der ersten Spiele-Apps made in Kenia entwickelt hat. 3 Jahre ist es her, dass die erste Version erschienen ist. Eine simple, ziemlich verpixelte Ausgabe für ganz einfache Handys. Wenn das Spiel 10.000 Mal runtergeladen wird im ersten Jahr, das wäre klasse. Und dann hatten wir das schon in den ersten 3 Tagen. Im ersten Jahr waren es über 1 Million Downloads. Die einfachen Handys sind überall in Kenia. Rund 80% der Bevölkerung telefoniert mobil in einem Land, in dem es praktisch kein Festnetz gibt. Und das gilt überall in Ostafrika. Der Markt wächst rasant. Darauf haben wir gesetzt und wir hoffen, dass Smartphones sich noch schneller verbreiten als alle anderen Handys. Deshalb machen wir auch Apps für Mobiltelefone und nicht für das Internet oder für den PC. PC-Apps. Daniel Okalani ist der Chef von Cola Studios. Die Entwickler aus Uganda haben bereits mehrere Spiele am Start. Mosquito Rush zum Beispiel, bei dem der Spieler scheußlich sirrende, stechwütige Insekten zerklatschen muss. Oder ein traditionelles Kartenspiel aus Uganda, das ein bisschen an Mau Mau erinnert. Alles, was nicht digitalisiert wird, wird schnell vergessen heutzutage. Deshalb wollen wir solche Spiele erhalten. Und viele dieser Spiele sind wirklich kreativ. Spiele aus Afrika sind ein bisschen anders als die Konkurrenz aus Europa oder den USA, sagt auch Moaura Kikore. Das heißt nicht unbedingt, dass die Spiele nur für Afrikaner gedacht sind. Die Themen sind universell. Aber wir haben Helden aus Afrika, die Hintergründe sind afrikanisch oder es dreht sich um Afrikaner an anderen Schauplätzen. Spiele nur für den afrikanischen Markt, das rechnet sich nicht. Bisher können sich die meisten Afrikaner auch die günstigeren Smartphone-Modelle noch nicht leisten, geschweige denn Geld für Spiele ausgeben. Und die App-Stores, in denen man sie herunterladen kann, sind ohnehin international. Die Konkurrenz auf dem Milliardenmarkt ist hart. Niemand auf diesem Kontinent kann sich bisher seinen Lebensunterhalt mit der Spieleentwicklung verdienen. Wir haben alle unsere Jobs und machen Spiele, wann immer wir können. Sein Geld verdient Moura Kikore derzeit noch mit einer Werbeagentur. Aber das soll nicht so bleiben. Derzeit entwickelt er mit seinem Team ein Abenteuerspiel. 10 Level, voll 3D und gut genug, dass die Spieler bereit sind, für Zusatzinhalte auch echtes Geld auszugeben.
Linda Staude aus Nairobi. Zwischen den Versprechen der Werbung und der Realität klafft bekanntlich eine gewaltige Lücke. Die Angaben der Autohersteller zum Spritverbrauch ihrer Wagen sind da keine Ausnahme. Meist sind die Werte, wenn überhaupt, nur von professionellen Fahrern unter Idealbedingungen zu erreichen. In den USA sorgt dagegen ein eigenes Prüfamt für wirklichkeitsnahe Angaben. Und so kann es passieren, dass sich Autohersteller schon mal entschuldigen müssen für übertriebene Werbeversprechen. Samuel Jakisch.
The proved economy of the most efficient vehicle.
America's number one economy car, Mercury.
Für die Autowerbung in den USA war die Sparsamkeit eines Modells schon immer ein Verkaufsargument, auch wenn tanken hierzulande traditionell billig ist. 3,50 Dollar kostet die Gallone Normalbenzin im Schnitt, also etwa 69 Euro Cent pro Liter. Weil Amerikaner aber auch traditionell mehr fahren als Deutsche, ist laut Umfragen der Industrie der Verbrauch für Autofahrer auch heute noch eines der wichtigsten Kaufkriterien.
America's most fuel-efficient new car.
To create the most fuel-efficient.
Engineered to virtually sip fuel.
To take a tank of gas. As far as she'll go.
In Europa ahnen Verbraucher schon lang, dass Autos nicht immer halten, was die Werbung verspricht, und Studien geben ihnen recht. Die Lücke zwischen optimistischen Versprechen und tristem Tankstellenalltag wächst in Deutschland seit Jahren und liegt heute bei bis zu einem Drittel über den Angaben der Hersteller. Deren Verbrauchstests seien häufig unrealistisch, neue Spritspartechnologien würden systematisch überbewertet. In den USA dagegen schaut das Energieministerium genauer hin.
One of the most valuable tools for comparison car is the government's fuel economy rating.
Bei etwa jedem siebten neuen Modell führt die Regierungsbehörde Stichproben durch und veröffentlicht die amtlichen Kontrollergebnisse im Internet. Auf der Seite fueleconomy.gov können Autokäufer realistische Verbrauchswerte für Neu- und Gebrauchtwagen einsehen. Unter den bei den US-Amerikanern so beliebten Riesenschlitten liegen zum Beispiel dieses Jahr Subaru, Lexus und Nissan ganz vorn, mit Werten um die 7,8 Liter auf 100 Kilometern. Um die Werte noch realistischer zu halten, pflegen außerdem zehntausende US-Autofahrer ihre alltäglichen Verbrauchswerte ein, freiwillig im Dienste der Transparenz.
Your MPG database has 80,000 registered users. People are actively tracking their vehicles.
Die vom Energieministerium ermittelten Verbrauchswerte müssen in amerikanischen Autohäusern außerdem sichtbar sein. Mit einem standardisierten Aufkleber an jedem Neuwagen erklärt das Verbrauchervideo der Bundesumweltbehörde.
The first thing a customer will notice on the label is a single large number for the combined Fuel Economy Rating.
Wie viele Meilen weit komme ich mit einer Gallone Benzin? Wie groß ist der Unterschied beim Verbrauch zwischen Stadt- und Landstraße? Bei diesen Fragen herrscht in den USA vergleichsweise hohe Transparenz. Zu Beginn des Jahres hat die US-Regierung unter Barack Obama sogar verbindliche Industriestandards für Benzinverbrauch angekündigt. 6,5 Liter soll das amerikanische Mittelklasse-Auto von 2016 im Durchschnitt verbrauchen.
We aimed to raise fuel economy standards to 35.5 miles per gallon for a new vehicle by 2016. Yeah, wow.
Der vergleichsweise hohe Druck auf amerikanische Hersteller, bei den eigenen Angaben vom Spritverbrauch genau zu sein, führt mitunter sogar dazu, dass sich Autohersteller bei ihren Kunden für allzu optimistische Schätzungen entschuldigen müssen.
This is our mistake, plain and simple. And we apologize.
Weil den Ingenieuren bei Ford ein Messfehler unterlaufen sei, so Manager Raj Nahir in einer Stellungnahme der Firma, werde der Konzern Entschädigungen an seine Kunden zahlen, um die Differenz der versprochenen zu den realen Verbrauchswerten auszugleichen.
We will make goodwill payments to owners of approximately 200,000 affected vehicles. For the difference between the previous and revised ratings.
Amtliche Kontrollmessungen, ein eigenes Prüfinstitut der Umweltschutzbehörde, dazu Industrierichtwerte aus Washington. In den USA ist die Automobilindustrie zu mehr Ehrlichkeit gezwungen und dazu ihre Werbeversprechungen auch tatsächlich einzuhalten.
Mit diesem Bericht von Samuel Jakisch sind wir am Ende der Sendung. Claudia Rack in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.